SRF 3.
Zeit für einen Aufbruch. Die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, AUNS, will mit jungem Personal an die Erfolge der 90er Jahre anknüpfen. Zeitgeschichte zerstört. In Nepal nehmen die Menschen mit Entsetzen zur Kenntnis, wie viele historische Monumente dem Erdbeben vom letzten Wochenende zum Opfer gefallen sind. Und
the princess is fourth in line to the throne.
Es ist ein Mädchen. Prinz William und Herzogin Kate werden zum zweiten Mal Eltern. Und der Blick auf das Wetter: vom Westen wieder mehr Wolken und am Abend neuer Regen, morgen immer wieder Regen. 17 bis 21 Grad. Vor drei am Mikrofon sind Patrick Seiler und Fabian Schlurb. Er fasst die Nachrichtenmeldungen des Nachmittags zusammen.
Der Schweizer Verband Pro Velo fordert mehr Geld für den Fuß- und Veloverkehr in den Agglomerationen, um das Verkehrssystem zu entlasten und die Lärmemissionen zu verringern. Eine entsprechende Resolution haben die Delegierten von Pro Velo in Luzern verabschiedet. Der Verband fordert vom Bund jährlich mindestens 400 Millionen Franken für den Fuß- und Veloverkehr. 1% seines Vermögens spenden und damit die Kultur in der Schweiz fördern. Mit dieser Idee hat die Kulturlandsgemeinde Appenzell-Ausserrhoden eine neue Stiftung ins Leben gerufen. Bereits 40 Personen haben zugesichert, einen Teil ihres Vermögens der Stiftung zu vermachen. Die Stiftung Erbprozent Kultur soll nun während 2 Jahren aufgebaut werden. Ab 2017 rechnet die Kulturlandsgemeinde damit, erste Beiträge auszahlen zu können. Mit dem Geld sollen kulturelle Projekte in der ganzen Schweiz gefördert werden. In Zürich müssen 11 Personen mit Strafverfahren rechnen im Nachgang zum 1. Mai. Nach der offiziellen Kundgebung war es zu einer unbewilligten Nachdemonstration gekommen. Die Polizei nahm 58 Personen vorübergehend fest. Wie Stadt- und Kantonspolizei Zürich mitteilen, wurden 8 Personen an die Staatsanwaltschaft überwiesen und 3 an die Jugendanwaltschaft. Nach den schweren Krawallen zur Eröffnung der Weltausstellung Expo in Mailand hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. 5 Personen seien festgenommen worden, meldet die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Ihnen würden bis zu 15 Jahre Haft drohen wegen schwerer Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Polizei. In der Ukraine ist ein Waldbrand nahe der Atomruine Tschernobyl vollständig gelöscht worden. Die letzten Brandherde seien erstickt worden, teilte der ukrainische Katastrophenschutz mit. Im Waldbrandgebiet sei die Strahlung innerhalb des normalen Werts geblieben. Umweltschützer befürchteten, dass durch das Feuer radioaktiv verseuchtes Bodenmaterial in die Luft hätte gelangen können. Zum Tennis: Roger Federer hat am ATP-Turnier in Istanbul den Final erreicht. Im Halbfinal setzte sich der Schweizer in 3 Sätzen gegen den Argentinier Diego Schwartzmann durch. Und an der Eishockey-Weltmeisterschaft in Prag hat die Schweiz ihr erstes Gruppenspiel verloren. Die Schweizer unterlagen Österreich mit 3:4 nach Penaltyschießen. Das Wetter: am Abend kommt von Westen erneut Regen auf. Morgen fällt verbreitet Regen, nur in Graubünden gibt es längere trockene Phasen. Es bleibt in der ganzen Schweiz mild bei 17 bis 21 Grad.
Info 3 Abend.
Die AUNS, die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz. In den letzten Jahren war es um sie eher still. Doch das soll sich ändern. Garant dafür ist Lukas Reimann, wortgewandter SVP-Nationalrat aus der Ostschweiz, Jahrgang 1982 und Präsident der AUNS, die nur 4 Jahre jünger ist als er selber. Mit ihm will die AUNS in ein neues Zeitalter aufbrechen und an die Abstimmungssiege in den 1990er Jahren anknüpfen, etwa an den Kampf gegen den EWR. Inlandredaktorin Christine Wanner war an der Mitgliederversammlung der AUNS in Bern.
Mit Fanfaren eröffnet die AUNS ihre 30. Mitgliederversammlung. Zeit für eine Standortbestimmung. Wo steht die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz?
Am rechten Ort. Und zwar, was dringend notwendig ist für eine unabhängige, selbstständige Schweiz. Und sie darf kämpfen und tut kämpfen und ich finde das super.
Und gegebenenfalls mit anderen Parteien und zwar nicht nur mit der SVP.
Man sollte schon schauen, dass man die anderen ins gleiche Boot hineinbringt.
Auch die AUNS-Spitze möchte die Ziele der AUNS breiter abstützen, wie Präsident Lukas Reimann sagt.
Wir versuchen auch breiter zu sein als die SVP. Wir haben darum heute 2 Jungfreisinnige frisch in den Vorstand gewählt. Wir möchten die EU-Gegner im ganzen Lande und von allen politischen Richtungen vereinen,
die Kräfte bündeln und verjüngen. Seit der 33-jährige Reimann die Auns präsidiert, sind rund 460 neue Mitglieder beigetreten, rund ein Drittel unter 30-jährig. Angesprochen über die neuen Medien. Bei der Versammlung heute machen sie aber erst einen kleinen Teil aus.
Oder wenn man da ins Saal schaut, sind schon alles eher Ältere und wäre gut, wenn Junge dazu kämen.
Und trotzdem sagt der 19-jährige Auns-Spezialist für neue Medien:
Ich habe meinem Grossvater gesagt, du, ich gehe an die Auns-Generalversammlung. Und er hat gesagt, ja, das ist doch ein alter Herrenverein. Und ich sagte, so ist es eben nicht mehr.
Die Auns ist 1986 gegründet worden. Gründungspräsident Christoph Blocher spricht von ersten Tätigkeiten im Jahr 1985, als es noch ein Komitee gegen den UNO-Beitritt war. Heute will Blocher an den Erfolg der EWR-Abstimmung 1992 anknüpfen und zieht direkte Analogien, etwa wenn er vom Rahmenabkommen zu den institutionellen Fragen mit der EU spricht. Ob dies gelingt? Damir Skenderovic hat seine Zweifel. Der Professor für Zeitgeschichte sagt:
Ihre Geschichte, der Auns, steht für eine Geschichte der 80er und 90er Jahre. Die kann man und will man natürlich jetzt auch wieder beleben. Aber ich glaube, nach dem 9. Februar wird das schwierig sein. Vor allem auch, wenn man sich auf die jüngere Generation fokussieren will.
Sagt Damir Skenderovic, Professor für Zeitgeschichte, über die Zukunftsaussichten der Auns.
Info 3 Abend.
Jahr für Jahr reisen Zehntausende Menschen nach Nepal. Im Jahr 2012 waren es beispielsweise über eine 500.000. Sie reisen nicht nur wegen der Berge in das Land, sondern auch wegen Nepals Kulturschätzen. Allein im Kathmandu-Tal hat die UNESCO 7 Orte mit historischen Monumenten zum Weltkulturerbe erklärt. 5 davon wurden beim Erdbeben vor einer Woche schwer beschädigt. Karin Wenger nahm in Patan und in der historischen Stadt Bhaktapur einen Augenschein.
Wie auf einer Baustelle sieht es im historischen Patan aus. Einst war der Durbar-Platz das Machtzentrum eines längst vergangenen Königreichs. Jetzt hat das Erdbeben die Tempelanlage in ein Trümmerfeld verwandelt. Soldaten schieben jahrhundertealte Ziegel und Balken mit Baggern und Schaufeln zusammen. Andere gehen etwas sorgfältiger mit dem Kulturgut um und reichen die geschnitzten Hölzer und uralten Bausteine in einer Menschenkette weiter. Im Innenhof des Palasts sollen sie vor Kunsträubern geschützt werden. Bereits sei es zu Diebstählen gekommen, sagt Anil Chitrakar. Er setzt sich seit vielen Jahren für die Bewahrung des Kulturschatzes in Patan ein. Nepal habe durch das Erdbeben mehr verloren als Schnitzwerk und Goldarbeiten, sagt er.
What we really lose is basically almost an identity.
Was wir verlieren, ist eine Identität. Denn wenn wir von Nepal sprechen, dann sprechen wir immer auch von diesem Platz hier. Doch die Bilder, die jetzt von diesem Ort um die Welt gehen, sind Bilder der Zerstörung. Nicht alles wurde zerstört. Der königliche Palast, der vor einigen Jahren mit österreichischem Geld renoviert und in ein Museum umgewandelt wurde, blieb intakt. Der heute 75-jährige Architekt Götz Hagmüller leitete die Restaurationsarbeiten. Er baute traditionell, aber erdbebensicher.
Was wir dazu als technische Neuerung dazu dann eingebracht haben, war zumindest im obersten Geschoss die Mauern rundherum mit einem Betonringbalken zu verbinden. Mindestens das. Wenn nicht sogar mit einer Betonplatte.
Hagmüller lebt einige Kilometer außerhalb von Kathmandu in Bhaktapur. Die Stadt war im 15. Jahrhundert die Hauptstadt des Landes. Sie ist ein lebendiges UNESCO-Weltkulturerbe. Der österreichische Architekt hat hier in den letzten 35 Jahren dank deutscher und österreichischer Gelder mitgeholfen, mehr als 100 Gebäude zu renovieren und wieder aufzubauen. Laut ersten Schätzungen ist die Stadt jedoch zu 25% zerstört. Der Nepalese Puri, der in Bremen Entwicklungspolitik studiert hat, hat in den letzten Jahren sein ganzes Geld in die Renovation alter Häuser investiert.
Diese Kulturerbe sind schwer betroffen, aber andererseits, wir haben die Technologie, wir haben die Leute. Also das alles macht mir sehr hoffnungsvoll.
Jetzt brauche es nur noch das Geld.
Info 3 Abend.
Selbst die hartgesottensten Republikaner haben sich heute wohl kaum der Gesellschaftsnachricht des Tages entziehen können. Der neueste royale Spross in Großbritannien ist geboren. Prinz William und seine Frau Herzogin Kate wurden Eltern eines Mädchens, begleitet von Salutschüssen und einem Schreier, der die gute Nachricht verkündete. Gabi Wiesinger von der ARD berichtet aus London.
It's a girl.
Die Nachrichtensprecherin in der BBC war etwas überrascht, als um kurz nach 11 Uhr vormittags diese Meldung reinplatzte. Es ist ein Mädchen. Mutter und Tochter sind wohlauf, nur 2,5 Stunden, nachdem Kate, die Herzogin von Cambridge, und ihr Mann William sich heute Morgen um 6 durch einen Hintereingang ins St. Mary's Krankenhaus geschlichen hatten, hielt Kate eine kleine Tochter in den Armen. Ein Stadtschreier verkündete die gute Nachricht.
The princess is fourth in line to the throne.
Die Prinzessin rückt auf Platz 4 der Thronfolge. Bei dem älteren Bruder George hatte es noch 10 Stunden gedauert, bis die Welt erfuhr, dass der Thronerbe geboren worden war. Jetzt wird spekuliert, ob die Familie sogar noch heute die Klinik verlassen könnte. Vermutlich wäre das auch im Sinne des Paares, das den Hype um die Geburt möglichst abkürzen möchte. Der Medienrummel vor der Klinik erinnert trotz aller Bemühungen des Pressebüros des Kensington-Palastes, die Hysterie ein wenig zu kanalisieren, wieder an den Zirkus von vor 2 Jahren, während der Geburt von Thronfolger George. Daily Mail-Berichterstatter Robert Hartman. Wenn man hier vor der Klinik auf- und abläuft, hört man alle Sprachen unter der Sonne. Hier sind über 100 akkreditierte Fotografen und vermutlich noch mehr Nicht-Akkreditierte. Ein ähnliches Medienaufgebot lauert nochmal vor dem Buckingham-Palast. Ich vermute, wo auch immer auf der Welt man gerade den Fernseher einschaltet, gehört das hier zu den Top-Nachrichten. Premierminister Cameron, unterwegs auf Wahlkampftour, twitterte sofort Glückwünsche, er freue sich mit dem Paar. Eins der Privilegien meines Jobs ist es ja, dass ich die beiden ab und zu treffe. Sie sind ein tolles Paar, tolle Eltern. Auch die Spitzenpolitiker der anderen Parteien reagierten sofort. In Großbritannien wird am Donnerstag gewählt. Baby News heben die Stimmung. Aber während Fans und Medien hoffen, noch heute das Baby zu sehen, das mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, dreht sich die wahre Diskussion im Land um Babys, deren Lebenserwartung geringer ist, weil sie in ärmeren Landesteilen aufwachsen.
Baby Sebastian, he lives in the center
das ist Baby Sebastian aus Stockton-on-Tees. Seine Lebenserwartung liegt statistisch nur bei 67 Jahren, während ein Baby im reichen Londoner Stadtteil Belgravia durchschnittlich 91 Jahre alt wird. Doch die fröhlichen Royal-Fans vor der Klinik interessieren solche Probleme im Moment natürlich nicht. Und auch die Zeitungsreporter vor dem Lindo-Wing freuen sich über die willkommene Ablenkung vom Wahlkampf und haben für morgen nun eine erfreuliche Schlagzeile.
It's a girl with an exclamation mark.
Info 3 am Samstagabend, produziert von Kevin Gehannes und Patrick Seiler. Die nächste Sendung gibt's morgen Abend am Radio und alles zum Nachhören unter srf.ch/news. Schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.